SWR Kultur am Samstagnachmittag. Sommerzeit ist Festspielzeit. Eines der wichtigsten Theaterfestivals sind die Nibelungenfestspiele in Worms. Der Nibelungenmythos wird auf der großen Freilichtbühne vor dem Dom neu erzählt. Im Zentrum dieses Jahr Kriemhild, eine der starken Frauen der Sage. Weitere starke Frauen sollen auch im Rahmenprogramm der Festspiele gefeiert werden. Bei einer musikalischen Lesung mit Pianistin Clara Frühstück und den beiden Schauspielerinnen Mavi Hörbiger und Verena Altenberger. Und ich freue mich sehr, darüber nun mit Verena Altenberger sprechen zu können. Hallo.
Hallo.
Frau Altenberger, den Göttern in die Seele blicken, haben Sie die szenische Lesung genannt. Um welche Götter geht es und was haben Sie in deren Seelen entdecken können?
Eine große Frage. Es geht um unterschiedliche Götter, Gottheiten. Man könnte meinen, die Götter in unserem Zusammenhang sind Männer, die wir erhöhen und auf das Podest stellen, bis sie quasi gottgleich sind. Man kann es sehr wörtlich nehmen. Wir sprechen ja auch wirklich aus der Sicht von Wotan zum Beispiel. Man könnte aber auch, und das finde ich fast die mir angenehmste Interpretation, man könnte auch denken, dass die Götter eigentlich Göttinnen sind und wir uns im Titel nur für Götter entschieden haben, weil es kurz besser klingt. Aber eigentlich tauchen wir verdammt tief in weibliche Seelen ein und das sind auf jeden Fall meine Göttinnen.
Ja, das sind wirklich ganz unterschiedliche Texte. Dazu möchte ich auch gleich noch mit Ihnen sprechen. Ich habe schon gesagt, in der Hauptinszenierung in Worms, da geht es ja in Die Hunnenkönigin, wie das Stück dieses Jahr heißt, in erster Linie um Kriemhild. Und Sie werden hingegen unter anderem aus einem Text lesen, bei dem Brünhild im Zentrum steht. Das ist ja bei den Nibelungen diese fast unbesiegbare Königin aus Island. Was ist das für ein Text, wo die Brünhild im Zentrum steht?
Zusammen mit dem Wotan-Text sind das zwei Einblicke in Nejati Özyris, Der Ring des Nibelungen. Der hat Wagners Ring neu geschrieben, ursprünglich fürs Schauspielhaus Zürich, unter der Prämisse, dass kein Wort vom Original erhalten bleibt. Im Gesamtstück sind es, glaube ich, 8 Monologe, aus denen wir 2 herausgenommen haben, Wotan und Brünnhilde. Und die stehen aber für Erscheinungen unserer Zeit. Also zum Beispiel Wotan in unserem Fall steht wirklich für das Patriarchat, der Mann schlechthin. Und Brünnhilde als seine jüngste Tochter ist das neue Weibliche, das, was nachfolgt. Man könnte auch so ein bisschen sagen, die Boomer und die Millennials sprechen sozusagen. Und was ich so faszinierend finde an Nejati Özyris Texten ist, dass er Verständnis für alle seine Figuren aufbringt und das auch zu vermitteln weiß. Also das ist kein Wotan-Patriarchat-Bashing, sondern das ist eine ganz fast schon neutrale Gegenüberstellung von so denkt Wotan und so denkt Brünnhilde. Und beides hat seine Berechtigung. Für beides entwickelt man Verständnis im Laufe des Abends. Und ich gehe immer selber ganz verwirrt aus dieser Lesung raus, weil ich erst kommt Wotan, dann kommt Brünnhilde. Und wenn Wotan spricht, denke ich mir, ja gut, er hat auch recht. Ich verstehe ihn. Ich hätte es vielleicht auch so gemacht. Und dann spricht Brünnhilde und ich denke mir, nein, ich verstehe sie. Oh mein Gott. Und irgendwie haben alle recht an diesem Abend. Und das hinterlässt eine ganz schöne Verwirrung, die aber, finde ich, unserer Welt entspricht.
Ja, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, dass es nicht nur ein Wahr und ein Falsch gibt, sondern dass auch zwei Wahrheiten nebeneinander gleichwertig stehen können. Das ist immer ganz schön, wenn man das auch mal erleben kann. Sie haben diese Lesung ursprünglich für das Wiener Burgtheater konzipiert und haben sich überlegt, mit zwei nicht ganz so bekannten Texten der französischen Autorin Virginie Despentes einzusteigen. Ein Text heißt King Kong Theorie, der andere, ich muss es jetzt sagen, liebes Arschloch. Was vermitteln diese beiden Texte?
Glaube ich, sehr persönliche Texte. Mavi Hörbiger liest als Eröffnung die King Kong Theorie und ich lese als Eröffnung liebes Arschloch. Und wir hatten beide das Gefühl und auch viele Menschen, die uns kennen, diese Texte würden für uns geschrieben. Das finde ich ist insgesamt auch, was mich an Kunst reizt und interessiert und fasziniert ist, wenn eine Künstlerin es schafft, einen Zeitgeist und eine Gedankenwelt so einzufangen, die ja eigentlich ganz aus ihr kommt und trotzdem so universell ist, dass man das tausende Kilometer weit entfernt liest und sich denkt, ja, das bin ich.
Und dann spielt aber ja auch noch die Musik eine zentrale Rolle in Gestalt von Pianistin Clara Frühstück. Die spielt aber ja nicht einfach nur Klavier, richtig? Sie hat ja schon allein zwei Instrumente dabei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Clara Frühstück performt, muss man eigentlich fast sagen, nicht spielt, auf zwei Flügeln. Wir nennen die immer den Hengst und das Pony. Ah. Der Hengst ist quasi der große Klangkörper, der schön und klar und göttlich klingt. Und das Pony, das wird von der Clara Frühstück bearbeitet mit Nägeln im Vorfeld und klingt ganz verzogen und dreckig irgendwie. Und die zwei werden dann quasi von Clara Frühstück zum Leben erweckt und sind da irgendwie auch im Dialog miteinander. Und das ganz Tolle an der Musik ist auch, dass Clara Frühstück diese Musik wirklich für den Abend komponiert hat. Und das ist eine Mischung aus, wir lesen im Wechsel, lesen, performen im Wechsel. Und dann geht das irgendwann über hin zu etwas, das ich so zum Beispiel nur aus der Filmmusik kenne. Also wo wirklich die Musik einem irgendwie hilft, die Emotionen zu verzickfachen. Und irgendwann wird alles gleichzeitig und unterstützt sich aber einfach gegenseitig.
Welche Rolle spielt eigentlich für Sie der Ort, wo Sie dieses Programm zeigen? Macht es einen Unterschied, ob Sie in Wien oder in Worms spielen?
Wir haben das Programm schon an relativ vielen unterschiedlichen Orten gespielt und es ist immer ganz, ganz anders, weil natürlich der Ort immer auch ein Hauptdarsteller ist. Deshalb sind wir einfach sehr gespannt. Es war auf jeden Fall so, dass als das Angebot aus Worms kam, dann wird man immer so gefragt, ob man da Zeit hat und ob man sich das grundsätzlich vorstellen kann. Und nachdem wir alle Zeit hatten, war aber ganz schnell auch klar, dass uns das wahnsinnig interessiert als Ort, weil das natürlich irgendwie, ja, der Klang alleine schon vieles verspricht von diesem Ort und von diesen Bühnen.
Bei den Nibelungenfestspielen, da waren Sie bisher noch nicht, aber Sie haben einschlägige Festspielerfahrung, weil Sie beim Salzburger Jedermann schon die legendäre Buhlschaft gespielt haben. Was macht für Sie den Reiz am Theater unter freiem Himmel aus? Das ist ja eigentlich noch mal deutlich anstrengender, als Theaterspielen sowieso schon ist.
Ich finde es nicht anstrengender. Also das stimmt schon, dass man vielleicht die Energie noch mehr vergrößern muss, als man es in einem Raum hat, wo man irgendwie die Wand sieht, sage ich jetzt mal. Also man weiß ungefähr, bis wohin man sprechen muss, bis wohin man die Energie senden muss, dass sie ankommt. Und unter freiem Himmel ist das ja quasi ins Unendliche gesteigert. Das stimmt, das macht den Energieaufwand vielleicht ein bisschen intensiver. Aber da kann man sich ja denken, dass eine Freiluftbühne mit den Geräuschen und mit den Sinneseindrücken der Natur viel gewaltiger noch ist als ein Theatersaal. Also wir hatten beim Jedermann, wenn wir draußen gespielt haben, die lustigsten Sachen, die dramatischsten Sachen und die passieren immer aus der Umwelt. Die passieren selten auf der Bühne tatsächlich. Die Zuhörenden wissen vielleicht, es wird ja der Jedermann wird irgendwann gerufen und das ist ein magischer Moment in Salzburg. Also von der Festung herunter erschallt der Ruf. Man hörte quasi die ersten drei Jedermann-Rufer. Jedermann, Jedermann, Jedermann. Und dann kam vom Kapitelplatz, also vom Platz nebenan, es hat einfach ein Hund mitgebellt und ein Mann im Publikum dachte, wir haben furchtbar modern inszeniert und einen Jedermann-Rufer durch einen Hund ersetzt und ist empört aufgestanden und hat den Zuschauerraum verlassen. Also die Freiluft ist das Fantastischste, was man haben kann, weil das Unvorhergesehenste passieren kann.
Ja, in Worms hört man regelmäßig entweder den Turmfalken oder, was nicht ganz so schön ist, ein Martinshorn, weil irgendwie die Feuerwehr vorbei braust, meistens in einer besonders dramatischen Szene. Aber ich merke, Freiluft schreckt Sie nicht ab. Hätten Sie denn Lust, auch mal in Worms auf der Hauptbühne bei der Hauptinszenierung der Nibelungenfestspiele mitzumachen?
Hätte ich.
Gut, dann halten wir das hiermit fest. Schön. Verena Altenberger, jeder unserer prominenten Gesprächsgäste hat einen Musikwunsch frei. Sie haben sich The Drugs Don't Work von der britischen Band The Verve ausgesucht. Warum dieser Titel?
Ja, lustig, dass wir jetzt schon über den Jedermann gesprochen haben. Ich habe nämlich dieses Lied dem Lars Eidinger zu verdanken. Das war unsere Dernierenfeier, also nach der letzten Vorstellung, nach dem zweiten Sommer, wo klar war, wir werden nicht mehr in dieser Konstellation auf dieser Bühne stehen. Lars ist ja auch ein begnadeter DJ und hat dann bei der Nierenfeier selbst aufgelegt und irgendwann hat er The Drugs Don't Work aufgelegt. Und da kommt jetzt überhaupt mal so mein Eindruck von diesem Lied her. Und seitdem ist es für mich ein sehr starker Begleiter, weil mich das so abgeholt hat. Die Angst, dass die Drogen irgendwann nicht mehr funktionieren. Und in meinem Fall, muss ich sagen, sind die Drogen einfach ganz klar meine Arbeit. Es ist dieser Rausch, den ich erlebe, wenn ich auf der Bühne stehe. Wenn man irgendwie die Welle kriegt, wenn man weiß, jetzt ist man da, wenn man diese Spiegelenergie mit dem Publikum spürt. Gut, jetzt habe ich noch nie Drogen genommen, aber so stelle ich mir einen Drogenrausch vor. Und dasselbe gilt aber auch für diesen Rausch an Emotionen, wenn dann etwas zu Ende geht, wenn Theater nie wieder so stattfinden wird, wie es an diesem Abend war. Und mich holt das Lied so ab, weil es für mich wirklich eine große Angst als Schauspielerin, als Künstlerin ist, dass irgendwann mein Beruf mich nicht mehr kriegt oder ich meinen Beruf nicht mehr kriege. Genau, deshalb das Lied.
Dann freuen wir uns jetzt auf The Drugs Don't Work und danach sprechen wir weiter über all das, was sie als Schauspielerin bewegt. Verena Altenberger ist mein Interviewgast heute in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Sie wird am kommenden Samstag in Worms zu Gast sein im Rahmen der Nibelungenfestspiele mit der szenischen Lesung »Den Göttern in die Seele blicken«. Frau Altenberger, Sie sind 1987 im Pongau geboren, auf dem Land in Österreich aufgewachsen. Wann und wie kam Ihre Begeisterung für die Bühne ans Tageslicht?
So schön hat noch nie jemand den Pongau außerhalb des Pongaus ausgesprochen. Also es gibt ein Tagebuch meiner Mutter. Und da steht 1990 drinnen, Verena sagt, sie wird Schauspielerin. Da muss ich also 3 Jahre alt gewesen sein, Pi mal Daumen. Und insofern ist dieser Wunsch da, bevor ich mich erinnern kann, warum dieser Wunsch da ist. Und jetzt komme ich aber wirklich aus einem kulturfernen Haushalt. Also meine Mutter hatte später einen Bauernhof.
Im Pongau?
Im Pongau. Es hatte also sicher nicht damit zu tun, dass ich irgendwie in einer Theaterinszenierung saß und mir dachte, wow, das will ich auch. Ich kann es mir retrospektiv eigentlich nur erklären, dass es nicht unbedingt ein Interesse an der Kunst war und ist, sondern ein Interesse am Menschen. Weil an was ich mich schon sehr deutlich erinnern kann, sind so sehr frühe Überlegungen, wie es den anderen Menschen wohl geht. Also ein konkretes Beispiel, es gab eine Beerdigung in Dorfgastein und es war ein sehr junger Mensch. Ich war selber wirklich noch klein, also noch vor der Volksschule. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn die Eltern jetzt nach Hause gehen, wie geht's weiter hinter der verschlossenen Tür? Wie geht der Alltag weiter? Wann wird zum Beispiel zum ersten Mal wieder der Fernseher eingeschaltet? Also wann macht man zum ersten Mal nach so einer Tragödie wieder sowas Normales, Alltägliches wie Fernsehen schauen? Und diese Art Gedanken, an die kann ich mich sehr früh erinnern und die zeugen für mich jetzt für ein Interesse am Menschen und wie er handelt und denkt und fühlt. Und so kann ich es mir erklären, gar nicht zwingend mit einer ursprünglichen Liebe zur Kunst.
Sie haben ja dann diesen Weg sehr zielstrebig verfolgt. Nach dem Schulabschluss gehörten Sie zu den mittlerweile tausenden jungen Menschen, die am legendären Max-Reinhardt-Seminar in Wien Schauspiel studieren wollen, die aber dann an der harten Aufnahmeprüfung scheitern. Wie sehr hat Sie das zweifeln lassen, dass das mit der Schauspielerei vielleicht doch nichts ist?
Dieses Nicht-Genommen-Werden mit 18 am Max-Reinhardt-Seminar war der absolut notwendige Reality-Check. Also ich hatte keine Ahnung von dieser Welt des Schauspiels. Ich war überfordert mit, wie inszeniert man sich denn selber? Was macht man denn da eigentlich? Und ich hatte auch niemanden, auch nur annähernd in der Familie oder im Bekanntenkreis, den ich hätte fragen können. Also ich kam da im Grunde genommen in die Eingangshalle und wusste, das wird nicht klappen. Also da musste ich noch nicht mal vorgesprochen haben. Habe ich dann natürlich trotzdem gemacht. Hat sich nicht gut angefühlt und hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich das gebraucht, um in Wien anzukommen, um zu verstehen, so einen Traum zu haben, ist schön und gut, aber dafür muss man arbeiten. Ich habe dann erst was anderes studiert und habe aber die Zeit neben dem Studium genutzt, um fast täglich ins Theater zu gehen. Ich habe mir Drehbücher ausgeliehen aus der Bibliothek und habe dazu den Film geguckt, um quasi zu lernen. Das ist ja wie eine eigene Sprache nochmal. Wie, wenn sowas in so einem Drehbuch steht, wie funktioniert das dann? Wie wird dann ein Film daraus? Wie sprechen eigentlich SchauspielerInnen? Also das alles habe ich mir dann drauf geschafft. Und ein paar Jahre später hat es dann ja zum Glück noch geklappt. Aber ich war auch mit 18, das wäre einfach zu früh gewesen.
Sie haben mal gesagt, bei der Rollenauswahl, da folgen Sie gerne Ihrem Bauchgefühl. Wie macht sich dieses Bauchgefühl genau bemerkbar? Und hatte das bisher immer recht?
Also grundsätzlich, glaube ich, kann ein Bauchgefühl nur recht haben. es wird halt manchmal zugeschüttet von anderen Dingen, die man dann vielleicht auch selber nicht beeinflussen kann. Also ich lese ein Skript oder ein Drehbuch und wenn ich die Person, die ich spielen soll, nicht beim ersten Lesen emotional begreifen kann, dann wird das nichts. Weil dieses emotionale Grundverständnis für jemanden, das muss man haben oder auch nicht. Das kann man sich nicht erarbeiten, nicht in einem Grad, wo man selber zu der Person werden kann. Und wenn das da ist, dann kann man weiterschauen, möchte ich mit den Personen arbeiten, die noch mitarbeiten, wollen die mit mir arbeiten? Wo wird gedreht, finde ich auch immer ganz interessant, weil es gibt fantastische Orte, an die man kommt in diesem Beruf. Worms auch unter anderem, war ich noch nie, kommt jetzt. Und genau, so entscheide ich dann.
Können Sie uns verraten, wozu Ihr Bauchgefühl für die Zukunft geraten hat? Gibt es schon anstehende Projekte, zu denen Sie uns ein bisschen was erzählen können?
Ich werde Theater spielen wieder und werde im Theater an der Josefstadt ein fantastisches Stück machen, nämlich Inter Alia von Susi Miller. Vielleicht kennen ein paar der Zuhörenden Susi Millers erstes Stück, das erste dieser Serie und die so wahnsinnig erfolgreich geworden. Das ist Prima Facie, eine Richterin, die ganz oft herangezogen wird, um zu urteilen über Vergewaltigungsfälle und die dann in ihrem feministischen und liebevollen Glauben total erschüttert wird, als ein vergleichbarer Einschlag sie sehr nah in der eigenen Familie trifft. Das ist richtig hart zu lesen und jeden Tag zieht sich mein Magen zusammen, wenn ich an diesem Text sitze. Also es ist wirklich ein starker Stoff.
Ja, es klingt nach einer lohnenden Arbeit, die Sie sich da aufgebürdet haben. Die Schauspielerin Verena Altenberger, gemeinsam mit Mavi Hörbiger und Pianistin Clara Frühstück, ist sie am kommenden Samstag zu erleben bei den Wormser Nibelungenfestspielen mit der musikalischen Lesung Den Göttern in die Seele blicken. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich sag danke. Vielen herzlichen Dank.